Ja, vielen Dank, Herr Staatssekretär, für Ihre Worte. Wir freuen uns natürlich auf ein mögliches Projekt zum Thema Reformation und würden das sicherlich sehr gerne betreuen und Ihre Worte zum näheren Zusammenrücken der drei Bundesländer habe ich sehr wohl gehört und ich freue mich darauf, diese Aspekte auch in ein hoffentlich bald stattfindendes Gespräch mit dem Minister für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung Ihres Bundeslandes dann einfließen zu lassen. Meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zum Festvortrag. Ich darf Ihnen Herrn Professor Lepin kurz vorstellen, der diesen Vortrag zum Thema Umkehr und Neubeginn, mystische Spuren in den reformatorischen Bewegungen Mitteldeutschlands halten wird. Herr Lepin ist Professor für Kirchengeschichte mit Schwerpunkt Reformationsgeschichte an der Universität Tübingen. Vorher hatte er den Lehrstuhl für Kirchengeschichte an der Friedrich-Schiller-Universität Jena inne. Er war bis vor kurzem Präsident des Medievistenverbandes. Bis zu seiner Berufung an die Universität Tübingen war Herr Lepin ordentliches Mitglied und ist jetzt korrespondierendes Mitglied unserer Akademie. Herr Lepin, ich darf Sie bitten.
Verehrter Herr Präsident, vielen Dank für die freundliche Einleitung. Sehr geehrter Herr Staatssekretär, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, über Reformation in Mitteldeutschland zu sprechen, stößt hoffentlich nicht nur auf schon ausgeprägte Langeweile, nachdem man nun eine ganze Vorbereitungsdekade hinter sich hat und sicherlich nahezu täglich in Mitteldeutschland die Möglichkeit hat, 1 bis 7 Vorträge zu Martin Luther zu hören. Das Reformationsjubiläum hat viele gefangen genommen. Das Reformationsjubiläum hat eine erstaunliche Präsenz entfaltet. Es hat allerdings auch erstaunlichen Lärm entfaltet, bis dahin, dass Sie vor wenigen Tagen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung einen Artikel unter der Überschrift Wut der Theologen lesen konnten. Eine Formulierung, die übrigens auch von einem Wanderer zwischen Württemberg und Mitteldeutschland, Philipp Melanchthon, entlehnt worden ist, der Zeit seines Lebens unter der Wut der Theologen zu leiden hatte, insbesondere in seinen letzten Lebensjahren. Wut der Theologen, das klingt nach ziemlich viel Lärm und hat auch damit zu tun, dass die Vorbereitung und Gestaltung des Reformationsjubiläums sehr viel auf äußere Wirkung setzt, dies auch tun musste. Wir kennen die Zwänge der medialen Gesellschaft. Aber die Lautstärke, die Ausdrucksformen, die das Jubiläum genommen hat, Sie können davon ablenken, dass auch für die Reformation das gilt, was im Alten Testament gelegentlich gesagt wird, dass Gott nicht nur im Brausen kommt, sondern manchmal im Säuseln des Windes. Dass der Weg zur reformatorischen Theologie möglicherweise leiser und verschwiegener war, als es im Nachhinein den Anschein hat. Dass reformatorische Theologie nämlich zunächst einmal zu tun hat mit der zutiefst innerlichen Frömmigkeitsbewegung der Mystik. Ich setze ein mit einem Blick auf das, was im zweiten Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts unter dem Einfluss von Johannes von Staupitz, den Sie hier vor sich sehen, dem Leiter in unterschiedlichen Konstellationen des Augustiner-Eremitenordens und Beichtvater Martin Luthers, was sich unter ihm entwickelt hat. Es scheint, dass er den Anstoß dafür gegeben hat, dass in Wittenberg und in Erfurt so gründlich wie sonst nirgendwo in Deutschland die Predigten des spätmittelalterlichen Mystikers Johannes Tauler gelesen wurden, der 1361 in Straßburg gestorben ist, bis um 1800 als der bekannteste Mystiker des späten Mittelalters galt, ehe dann im Zuge des 19. Jahrhunderts wieder sein prägendes Vorbild Meister Eckhart in den Vordergrund des Bewusstseins geraten ist. Johannes Tauler hatte Predigten hinterlassen, die nach dem Kirchenjahr geordnet, einem die Möglichkeit gaben, das gesamte Jahr spirituell zu begleiten. Diese Predigten besaßen eine hohe Popularität im ausgehenden Mittelalter, zunächst insbesondere in den Frauenklöstern, dann auch in den Männerklöstern und dann ausgeweitet auch auf laikale Kreise. Diese Ausweitung wurde ermöglicht durch verschiedene Drucke. Der erste Druck, übrigens 1498, hier in Leipzig erstellt und besondere Wirkung entfaltete dann der Druck aus Augsburg 1508, dessen Titelblatt Sie hier vor sich sehen und der vielfach gelesen wurde in dem Umfeld Martin Luthers und von ihm selbst. Man kann die Lesespuren etwa nachvollziehen bei Justus Jonas, Jurist in Erfurt, der dann später in die Theologie wechselte, nach Maßstäben des 21. Jahrhunderts sicherlich ein erstaunlicher Karrierewechsel, aber im 16. Jahrhundert, darf ich als Theologe sagen, war das ein erkennbarer Aufstieg. Er also hat sich in seiner Zeit schon in Erfurt wohl mit Johannes Tauler beschäftigt, las bei ihm unter anderem und strich es am Rande an als markante Äußerung: Soll man ein Fass füllen, so muss man von Ersten daraus, was darin ist, soll Wein darin, so muss das Wasser vorher raus, soll nur Gott ein, so muss die Kreatur aus. Der letzte Satz macht deutlich, das ist keine Anweisung für Auerbachs Keller, sondern es ist ein Hinweis darauf, wie Gott wirkt. Ein Hinweis darauf, dass die Nähe Gottes zunächst einmal voraussetzt, dass wir von uns selbst absehen. Und das heißt vor dem Hintergrund, so ist Tauler zu verstehen, vor dem Hintergrund der in Augustin wurzelnden Sündenlehre des späten Mittelalters, ich muss von meiner Ich-Fixierung fortkommen. Die Ich-Fixierung, die bedeutet, ich bin mit augustinischen Formulierungen in mich hineingekrümmt, statt geöffnet auf Gott zu sein. Und dieses Gekrümmtsein in mich hinein, das macht mich voll, nämlich voll von mich selbst. Und die Aussage Taulers heißt, davon muss ich mich lösen, damit Gott in mich hinein kann. Das findet ein späterer reformatorischer Theologe, Justus Jonas, interessant. Und wer die lutherischen Aussagen der später entwickelten Theologie darüber, dass mir zunächst das Gesetz meine Sündigkeit aufweisen muss, ehe mir im Evangelium Gottes Annahme verkündet wird, kennt, merkt, da ist ein Ton angeschlagen, der auf ganz andere Weise dann im Luthertum wieder aufgenommen wird und fortlebt. Zu den Lesern Johannes Taulers gehörte auch Andreas Karlstadt, der, weil er als Martin Luther in Wittenberg promoviert wurde, immer einmal als Doktorvater Luthers bezeichnet wird. Da projiziert man so Vorstellungen des 19. und 20. Jahrhunderts hinein. Er war eben der Vorsitzende bei dieser Promotion und war Kollege Martin Luthers. Auch dieser Andreas Karlstadt liest Tauler, liest ihn zustimmend an einer Stelle, an der Tauler sagt, das ist dem Menschen Not, dass er lerne die Gabe Gelassenheit und Sterben und sich freilich ergeben dem gräulichen verborgenen Urteil Gottes. Da sind wir noch näher an dem, was ich eben angesprochen habe, was später lutherische Theologie ausmacht, das Urteil Gottes. Dem muss ich mich erst einmal aussetzen und vorausgesetzt ist, das Urteil Gottes über mich kann nur ein negatives sein, weil ich in Sündigkeit gefangen bin und nicht die Offenheit für Gott habe, die Gott erwartet, die Gott verlangt. Um offen für Gott zu sein, so der Gedanke schon bei Meister Eckhart und dann bei Johannes Tauler, muss ich von allem lassen, woran ich mich normalerweise hefte. Das ist der Hintergrund, der sprachliche Hintergrund dieses Wortes Gelassenheit, von allem lassen, von meiner Begierde nach irdischen Gütern, von meiner Begierde nach Lust. Konkupiszenzia ist dasjenige, was mich auf falsche Weise prägt und mich von Gott ablenkt. Das findet Andreas Karlstadt im Zuge der Herausbildung seiner eigenen theologischen Position interessant. Und auch Johannes Lang, Ordensbruder Martin Luthers, liest Johannes Tauler, liest auch etwas über diese Gelassenheit. an gelassenen Unterfall in den Abgrund des freien göttlichen Willens. Das empfiehlt Johannes Tauler, das ist das, was Johannes Lang sich aneignen will, der Wille Gottes allein bestimmt. Und in diesem Kontext, Meister Eckhart, Johannes Tauler, heißt es so unter anderem, selbst noch wenn ich will, dass Gottes Wille geschieht, dann will ich noch etwas. Nicht einmal das darf ich wollen, sondern ich muss von allem willen lassen. Das ist mit diesem Abgrund gemeint, völlig mich lösen von allem. Eine Theologin unserer Gegenwart hat das einmal auf den Begriff gebracht mit einem ihr vorliegenden Gedichtvers, dass man nie tiefer fallen könne als in Gottes Hand. Das ist dasjenige, was hier ausgedrückt wird, hineinfallen in Gottes Hand, an nichts mehr festhalten. Johannes Lang liest das und schreibt an den Rand Resignatio, völlige Aufgabe eben des eigenen Willens. Und damit sind wir sehr nah bei der Lektüre auch Martin Luthers, der zu diesen vielen Lesern Taulers im mitteldeutschen Raum gehört und an eine Stelle schreibt, also besteht das ganze Heil in der und auch da die Resignatio, in der Aufgabe des Willens, in allem, wie er, wie Tauler hier lehrt, nämlich in geistlichen wie in weltlichen Dingen und im nackten Glauben an Gott. Wer im Hintergrund hat, dass zu den, je nachdem wie man zählt, 4 oder 5 Sola-Formulierungen des evangelischen Glaubens zentral Sola Fide, allein durch den Glauben gehört, bei dem klingelt es hier gewissermaßen. Nuda Fides, der nackte Glaube, ist für Luther, zu dem Zeitpunkt, da er dies notiert, das ist 1515 oder 16, also kurze Zeit vor der Publikation der Thesen gegen den Ablass, der nackte Glauben ist dasjenige, was die Existenz im Angesicht Gottes bestimmen soll. Und Luther liest auch anderes bei Tauler. Tauler schreibt in einer Predigt, in der es um Beichte und Buße geht, ob du des Tages zu 70 Mal fällst, ich lehne mich ein bisschen an den mittelhochdeutschen Text an und versuche ihn dort, wo es nötig ist, ins Neuhochdeutsche zu fassen. Also wenn du des Tages 70 Mal fällst, 70 Mal sündigst, das heißt, wenn Sie das jetzt mal zeitlich durchrechnen, wie lange Sie wach sind da am Tag, das heißt, wenn Sie ständig sündigen, immer wieder sündigen, selbst dann sollst du wiederkehren. Dem habe ich meine Titelformulierung von der Umkehr entlehnt. Dann sollst du umkehren und wieder zu Gott kommen und dring wieder in Gott, also schwindiglichen. Und das war jetzt ein Lernerfolg beim Wechsel von Mitteldeutschland nach Württemberg. Man lernt dort den Begriff Gschwind kennen, der so ziemlich alles bezeichnen kann, insbesondere intensives Verhalten. Das haben wir hier. Dann dring ganz intensiv in Gott, sodass dir deine Sünde entfallen kann, dass du sie vergessen kannst, wenn du damit zu der Beichte kommst, sodass du sie nicht mehr sagen kannst. Und das muss man sich jetzt vor dem Hintergrund vorstellen, dass Johannes Tauler im 14. Jahrhundert in einer Welt lebt, die durch das Gebot des 4. Laterankonzils von 1215 geprägt ist, das sagt, einmal jährlich soll jeder Glaubende, jede Glaubende zum Ortspfarrer zur Beichte gehen. Herr Bünz wird einiges dazu sagen können, dass die Realität um einiges anders aussah, aber die Norm ist da, die dieses vorschreibt. Und vor diesem Hintergrund schreibt Tauler und sagt es wohl zunächst, dass diese mündliche Beichte unter Umständen gar nicht das Entscheidende ist. Dass es sein kann, dass es Sünden gibt, die ich nicht in die Beichte hineinbringen kann. Es gibt sie, aber ich habe sie schon unmittelbar vor Gott getragen. Die Beichte vor dem Priester ist nicht der markante Punkt der Umkehr und der Buße. Und deswegen fährt er fort, das soll dich nicht entsetzen, es kommt dir nicht zu deinem Schaden zu, sondern zu einer Erkenntnis deiner Nichtigkeit und zur Verschmähung deiner selbst. Und er unterstützt das noch mit einem Zitat aus Paulus. Genau diese Stelle liest Martin Luther und in dem Exemplar, das er benutzt hat, das in der Ratsschulbibliothek Zwickau liegt, sieht man, was er daran notiert hat nota bene, merkt dir das gut und utilissimum consilium, ein außerordentlich guter Ratschlag. Es ist ein guter Ratschlag, die Dinge unmittelbar mit Gott abzumachen, die Buße mit Gott abzumachen und nicht im sakramentalen Vorgang vor dem Priester. Und wenn man vor diesem Hintergrund, es ist Luthers Lektüre 1515-16, in den Text vom 31. Oktober 1517 schaut, dann ist es frappierend, dass die ersten beiden Thesen gegen den Ablass im Kern diese Grundüberzeugung, die Luther nachweislich bei Tauler gelesen und gut geheißen hat, zusammenfassen. Die erste These sagt, unser Herr und Meister Jesus Christus, als er sagte, tut Buße, da wollte er, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sei. 70 Mal am Tag, immer wieder Buße. Das ganze Leben soll Buße sein. Und zweite These, dieses Wort kann nicht verstanden werden von der sakramentalen Buße, das ist von Beichte und Wiedergutmachung, die durch den Dienst der Priester feierlich vollzogen wird. Das heißt, diese Buße ist etwas anderes als die sakramentale Buße. Diese Buße, er sagt es nicht ausdrücklich, revoziert es sogar in bestimmten Thesen, dass sie die Beichte ersetzen könnte, aber sie hat eine andere Validität als die sakramentale Beichte. Und das genau konnte er bei dem Mystiker des 14. Jahrhunderts lernen. Damit geht er an die Öffentlichkeit und damit macht er Furore. Die Thesen werden schnell nachgedruckt. Sie werden, wie Christoph Scheuer in Nürnberg schreibt, um und umgeschrieben, also immer wieder abgeschrieben in ganz Deutschland und erregen einige Aufregung in Deutschland. Dass Luther sich in dieser Weise mit Mystik beschäftigt hat, bezieht sich nicht nur auf seine Taulerlektüre, sondern auch darauf, dass seine erste Veröffentlichung, das geistlich edle Büchlein von rechten Unterschied und so weiter über den alten und den neuen Menschen, dass diese erste Veröffentlichung des Jahres 1516 ebenso der Mystik des 14. Jahrhunderts entstammte. Das hat Luther selbst übrigens auch geahnt, als er im Vorwort schrieb, das sei so recht nach der Art des Dr. Tauleri. Das ist das, womit er sich 1516 beschäftigt und denselben Text, allerdings dann in einer vollständigen Fassung, bringt er 1518 noch einmal heraus. Das heißt, die Beschäftigung mit diesem mystischen Text der Theologia Deutsch umklammert die Ablassthesen. Und das drückt Luther selbst auch ausdrücklich aus, als er am 31. März 1518 seinem Beichtvater Johann von Staupitz schreibt, er verstehe gar nicht, warum alle sich so aufregen über die Ablassthesen. Ich freilich bin der Theologie Taulers und jenes Büchleins, das du neulich zum Druck unserem Christian, dem Goldschmied, gegeben hast, gefolgt. Und das ist dieses Büchlein Theologia Deutsch. Luther selbst schreibt im März 1518, ich habe mich ganz auf den Bahnen der spätmittelalterlichen Mystik bewegt. Das ist in der Tat etwas anderes als der Jubel über Beginne der Neuzeit oder dergleichen. Es ist ein sich hineinschreiben in die spätmittelalterliche Frömmigkeit, das Luther hier vollzieht. Freilich, seine Theologie entwickelt sich weiter. Das kann ich im Einzelnen hier nicht ausführen, sondern nur darauf verweisen, dass er jedenfalls sich von bestimmten Formen der Mystik relativ bald trennt. Die Wege trennen sich. Und zwar mache ich es vor allen Dingen exemplarisch deutlich an seinem Verhältnis zu dem eben genannten Andreas Karlstadt, der aus bestimmten Gedanken Taulers seine eigenen Folgerungen zieht. Ich greife heraus eine Formulierung von Tauler, offenkundig, Sie merken es dem Text an, es bezieht sich auf die Austreibung der Händler aus dem Tempel durch Jesus. Und da schreibt Tauler, aber die Kaufleute sollen als erstes aus diesem Tempel Gottes getrieben werden. Und diese Kaufleute, das sind die Bilder und Fantasien, die wahrlich nicht Gott sind. Ein Appell daran, ein bildloses Gottesverständnis nicht die Bilder Macht haben zu lassen. Und genau daran knüpft Andreas Karlstadt an, als er im Zuge der Bewegung in Wittenberg während Luthers Abwesenheit auf der Wartburg sich daran beteiligt, dass Bilder entfernt werden in Wittenberg, und als der Rat den entsprechenden Beschluss nicht schnell genug durchführt, eine Schrift von Abtuung der Bilder herausbringt im Anfang des Jahres 1522, wo er ganz im Sinne Taulers schreibt: Wo Bilder sitzen, da kann Gott nicht sein. Und an der Stelle geht es auseinander. Luther antwortet darauf in seinen sogenannten Invocavit-Predigten: Hier müssen wir bekennen, dass man Bilder haben und machen mag, aber anbeten sollen wir sie nicht. Und wenn man sie anbetet, so soll man sie zerreißen und abtun. Auf eine ganz eigene Weise zieht auch Luther Folgerungen aus seinen mystischen Prägungen. Die Folgerung nämlich, die er später in seinem Katechismus in der Weise fassen soll, dass er sagt: worauf du nun dein Herz hangest, das ist dein Gott. Es ist letztlich die Beziehung des Subjektes auf einen Gegenstand, die diesen vergöttlicht oder eben nicht, und nicht der Gegenstand selbst. Karlstadt also zieht aus Tauler die Folgerung, der Gegenstand Bild muss weg, weil er Gott verdrängt. Folgerung aus der mystischen Theologie. Luther zieht ebenfalls aus der mystischen Theologie die Folgerung, unser Verhältnis zu einem Gegenstand macht diesen zu Gott oder nicht. Dadurch gehen die Wege extrem auseinander. Luther votiert, abgekürzt gesagt, für eine gemäßigtere Reform, die sich selbst als einen gewissen Mittelweg auch verstehen kann, während Andreas Karlstadt Wittenberg verlassen muss und in Orlamünde versucht, eine eigene Reformation zu gestalten, die sich dann auch gegen Luther wendet. Luther kommt einmal nach Orlamünde, um dort nach dem Rechten zu sehen, und diskutiert mit der Gemeinde. Die hat aber ihren neuen Ortspfarrer Andreas Karlstadt gut verstanden, denn Vertreter dieser Gemeinde halten dem Reformator aus Wittenberg, dem Professor aus Wittenberg entgegen: So steht in den 10 Worten, also den 10 Geboten geschrieben, du sollst nicht fremde Götter haben. Und alsbald in der Auslegung Mosi folget: Du sollst alle Bilder abtun und keins haben. Die Handwerker aus Orlamünde werfen dem Professor Martin Luther vor, dass er die Bibel nicht recht verstanden hat. Auch das gehört zur Reformation. Für Luther ist dies ein Teil des Ausdrucks dessen, dass, wenn man sich wie Karlstadt verhält, die Reformation keine geordneten Wege gehen kann. In der ihm eigenen Emotionalität hat er zumindest nach dem Bericht derer, die mit Karlstadts Gemeinde sympathisieren, nach solchen Argumenten nicht weiter theologisch geantwortet, sondern den Raum verlassen und die Tür zugeschlagen und ist abgereist. Dass er so zornig war, hatte auch damit zu tun, dass im Hintergrund eine andere Verbindung von Mystik und Chiliasmus, der Erwartung der Aufrichtung des 1000-jährigen Reiches Gottes hier auf Erden, stand. Luther sah Thomas Müntzer als die eigentliche Gefahr und entwickelte in Auseinandersetzung mit ihm und Andreas Karlstadt den Gedanken der Schwärmer. Das ist sein Votum nun gegen unmittelbare Mystik, der Schwärmer, der seinen eigenen Geist für den Geist Gottes hält. Ein klassischer Vorwurf, der sich dann die Jahrhunderte durchzieht in Auseinandersetzung mit sich verselbstständigenden mystischen Bewegungen. Das heißt aber nicht, dass Martin Luther ganz auf mystisches Erbe verzichtet hätte. Ich hatte es schon angedeutet, dass die Struktur der Rede von Gesetz und Evangelium im Luthertum mystischen Grundfiguren entspricht. Man kann im Einzelnen noch deutlicher zeigen, dass Martin Luther tatsächlich mystische Anliegen aufgenommen und eigentümlich transformiert hat, indem er, darauf kam es ihm an, das, was Mystik intendiert, an das Wort Gottes gebunden hat. Und dies tut er immer wieder und sehr ausgeprägt durch das Bild vom Kuchen, ein Kuchen mit Christus werden. Aufgrund meiner längeren Zeit in Thüringen hatte ich natürlich ohnehin hohe Sympathien für die Rede von Kuchen in solchen Zusammenhängen. Allerdings muss man sich bewusst halten, im 16. Jahrhundert heißt Kuchen so viel wie Brot, und das ist auch der gleich zu erläuternde Hintergrund für diese Formulierung. Einmal etwa heißt es bei Luther: Siehe, so wirst du dann ein Kuchen mit Christo, dass wir treten mit ihm in eine Gemeinschaft seiner Güter und er in eine Gemeinschaft unserer Güter. Der Wechsel der Güter ist ein Bild, den Martin Luther an anderer Stelle 1520 in der Freiheitsschrift verwandt hatte und dort auf der Grundlage der spätmittelalterlichen und schon hochmittelalterlichen Brautmystik formuliert hatte. Diese Bildlichkeit der Brautmystik ersetzt er durch das Bild vom Kuchen bzw. Brot. Ab 1523, ab der Auseinandersetzung mit Karlstadt, lässt sich das nachzeichnen. Und wenn man nun dem nachgeht, wie kommt Luther dazu, dann stößt man darauf, dass er als Grundlage für seine Erfassung des biblischen Textes seit 1516 für das Neue Testament, die griechische Fassung des Neuen Testamentes, wie sie Erasmus von Rotterdam ediert hatte, benutzte. Und bei diesem hieß ein Vers in 1. Korinther 10, in dem Sie in Ihren heutigen Bibeln finden: So werden wir ein Leib mit EI, ein Körper mit Christus. Bei diesem hieß diese Stelle nach dem griechischen Text noch: So werden wir ein Brot und ein Körper mit Christus. Dieses Brot setzte Luther um mit dem anderen Begriff des Kuchens. Wir werden ein Kuchen mit Christus. Und so hatte er eine biblische Begründung für all das, was er zuvor mit mittelalterlicher Mystik ausgedrückt hatte, und war damit dagegen abgesichert, wie die von ihm sogenannten Schwärmer, abzudriften in eine ungeordnete, selbstsichere Form des Christentums, so sein Verständnis dessen. Da also trennen sich die Wege, aber das mystische Erbe bleibt im Luthertum der frühen Neuzeit erhalten. Bei Gestalten, die wie Valentin Weigel sich nicht trauten, öffentlich ihre zu Hause geschriebenen mystischen Traktate vorzulegen, ähnlich lag es bei Jakob Böhme in Görlitz, der als einfacher Handwerker sich intensiv mit mystischer Literatur beschäftigte und aufgrund seiner Schriften, insbesondere der Schrift über die Morgenröte, die Aurora, von manchen als Erfinder des Idealismus hochstilisiert wird, muss man sagen. Das ist ein bisschen arg hochgegriffen, Hegel war dann doch etwas differenzierter. Aber was Böhme im ausgehenden 16. und im frühen 17. Jahrhundert unter Rückgriff auf spätmittelalterliche mystische Literatur tut, auch wie Weigel heimlich, ohne es zu veröffentlichen, seine Freunde haben dann für Veröffentlichung gesorgt, ist eine naturphilosophische Konzeption zu entwickeln, die einen engen Zusammenhang zwischen Gott als dem Schöpfer der von ihm geschaffenen Natur, dem darin befindlichen Menschen entwickelt, der über die Abbildhaftigkeit eine intensive ontologische Beziehung zwischen Mensch, Welt und Gott schafft. Ein philosophisch angehauchtes System eines Handwerkers, der sich im orthodoxen Luthertum nicht traut, seine Positionen öffentlich zu machen, aber auch in den Bereichen, in denen orthodoxes Luthertum vertreten wird, gibt es eine Neuaufnahme der mystischen Prägungen, etwa bei Johann Arndt, der zeitweise Pfarrer in Quedlinburg war und Anfang des 17. Jahrhunderts seine vier Bücher vom wahren Christentum geschrieben hat. Erstens, gut orthodox, das Buch der Schrift. Da beschreibt er, wie die Heilige Schrift den Menschen erschließt. Zweitens, das Buch des Leidens, Christus. Da kommt er schon näher an die spätmittelalterliche Mystik, die immer wieder einen intensiven Zusammenhang zwischen dem Leiden Christi und seiner Nähe zu uns und unserer Erlösung beschrieben hat. Die Texte sind heute vielfach verschüttet, aber alle von Ihnen kennen aus dem Besuch von Gemäldegalerien oder Kirchen die Bilder des Schmerzensmannes aus dem späten Mittelalter, in denen ich mich hinein identifizieren kann, weil er im Leiden zu mir gekommen ist. Das beschreibt das zweite Buch. Das dritte Buch beschreibt den Ort, an dem Christus bei mir ankommt, das Buch des Gewissens, und von da an verstärken sich die Zitate aus Johannes Tauler. Der Mystiker des 14. Jahrhunderts war nicht vergessen, sondern wird hier bei jemandem, der sich bemüht, in das orthodoxe Luthertum Frömmigkeit hineinzuschreiben, aktiviert, um das Frömmigkeitsleben stark zu machen. Und er greift dann Gedanken auf, die parallel zu denen Jakob Böhmes, jedenfalls streckenweise laufen, im 4. Buch der Natur. In der Natur spiegelt sich der Schöpfer wieder. Da entsteht ein Gesamtbild von Frömmigkeit, das Anleihen an der spätmittelalterlichen Mystik macht. Und dieses Buch ist nicht irgendeines, sondern die 4 Bücher vom wahren Christentum sind immer wieder aufgelegt. Ich habe hier eine Auflage aus dem ersten Drittel des 18. Jahrhunderts. Es wurde weiter und weiter gedruckt, häufig mit Leseplänen versehen, die es einem ermöglichten, Tag für Tag dieses Buch zu lesen. Das begleitete Lutheraner und ihre jeweilige Hausgemeinde, der dann vorzulesen war, durch ihren Alltag hindurch. Dennoch wurde ein Defizit der lutherischen Orthodoxie im Bereich der Frömmigkeit empfunden, und damit sind wir bei dem eben schon angeklungenen Philipp Jakob Spener, der auch zeitweise, ehe die vorhin angesprochene Berliner Zeit eintrat, in Dresden tätig war, zuvor in seiner Frankfurter Zeit die Pia Desideria geschrieben hat, die frommen Sehnsüchte, der als Begründer der pietistischen Erneuerungsbewegung im Luthertum gilt und der nun auf eine ganz eigene Weise an die spätmittelalterliche Mystik anknüpft. Statt dieses im Einzelnen an seinen Aussagen über Frömmigkeit festzumachen, stelle ich Ihnen einfach nur seine Leseempfehlungen vor. Es möchte auch nützlich sein, dass die einfältige Büchlein, die deutsche Theologie, sodann Tauleri Schriften, aus welchen gleichwohl nächster Schrift unseres teuren Lutherus worden, was er gewesen ist, in die Hände der Studiosorum mehr gebracht und dero Gebrauch ihnen rekommendiert würde. Die Theologiestudenten sollen natürlich Luther lesen, sollen natürlich die Heilige Schrift lesen und die Theologia Deutsch und Johannes Tauler. Und Spener selbst hat eine Ahnung davon, genau daraus ist Martin Luther der geworden, der er geworden ist. Er übergibt dieses Erbe an die Reformbewegung des Pietismus, auch in der lutherischen Orthodoxie, lebt es durch Johann Arndt vor, es wäre eine eigene Geschichte, darüber zu berichten, wie diese enge Verbindung zwischen lutherischer Frömmigkeit, lutherischer Theologie und Mystik sich erst im ausgehenden 19. Jahrhundert auflöste, durch die liberale Theologie, die sich bemühte, sich abzuwenden von diesem Erbe. Ein Erbe, das sich an Luther anknüpft und an die 2 Bücher, denen er laut seines Zeugnisses an Johann von Staupitz gefolgt ist, Johannes Tauler und die Theologia Deutsch. Vielleicht eine Gelegenheit, in diesem Jahr neben Luther auch eine dieser beiden Schriften in die Hand zu nehmen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, vielen Dank, Herr Lipin, für diesen spannenden Vortrag. Und es zeigt, wie viel Wissen, wie viel Information in diesem Reformationsjubiläum noch steckt, was man vielleicht noch alles erforschen könnte, Herr Staatssekretär. Da bleibt noch einiges zu tun. Zum Abschluss, meine Damen und Herren, bleibt mir zu danken. Ich möchte allen jenen danken, die diese Frühjahrssitzung möglich gemacht haben, den Musikerinnen und den Musikern für die festliche Eröffnung unserer Veranstaltung, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die diese Veranstaltung vorbereiteten und begleiteten. Natürlich geht mein großer Dank vor allem auch an Sie, meine Damen und Herren, dass Sie heute gekommen sind und damit Ihr Interesse an unserer Akademie gezeigt haben. Bleiben Sie uns auch weiterhin verbunden. Sie sind jetzt herzlich zu einem, wie es in der Ankündigung heißt, kleinem, aber natürlich umso herzlicheren Empfang im Haus der Akademie eingeladen. Am Ausgang liegen die neueste Ausgabe unseres Akademiejournals Denkströme sowie das aktuelle Jahrbuch unserer Akademie für Sie zum Mitnehmen bereit. Herzlichen Dank.